Wir haben ja schon Nachmittag, aber im Rückblick zum letzten Sonntag trotzdem mal die Frage, wie hast du diese Woche geschlafen? Warum frage ich das? Hamann hat gut geschlafen. Wer hatte schlecht geschlafen? Der König hatte schlecht geschlafen. Ganz genau. Letztes Mal haben wir gesehen, Gott hat alles in der Hand und es kann sein, muss nicht. Aber dass, wenn du schlecht schläfst, dass er was vorhat mit dir. So wie er zu dem König Ahasveros oder je nach Schreiber und Sprechweise Xerxes, lasst euch da nicht irritieren, beide Namen meinen den gleichen. Er hat schlecht geschlafen und das war das entscheidende Puzzleteil, das Gott gebraucht hat, um Mardochai zu Ehren zu bringen. Nichtsdestotrotz, wenn Schlafstörungen schlimm werden, kann das schwere Folgen auch haben. Was haben wir da gesagt? Fragen Sie Ihren Arzt oder Seelsorger, damit das nicht so bleibt. Gott hat es in der Hand. Heute geht es aber nicht um Schlafen, sondern heute geht es um Kämpfen. Das ist ja etwas, was wir hauptsächlich, vielleicht jetzt gerade auch in der EM, eher sportlich sehen. Wenn wir aber weltpolitisch gucken, merken wir, Kämpfen, ja, sehen viele dann auch eher mit dem Krieg verbunden. Und beide Bilder kennt die Bibel. Als Beispiel für uns und für unser Leben, das Kämpfen, sowohl sportlich als auch kriegerisch. Und es ist aber klar, dass es hier in Esther, in ihrer Geschichte, da geht es nicht um sportliche Wettkämpfe, um Gold, Silber oder Bronze, sondern es geht um einen echten Kampf. Es geht ums Überleben. Und wenn du dich vielleicht fragst, warum Christsein manchmal so anstrengend ist und warum es so viel Kampf bedeutet, wo wir doch gedacht haben, vielleicht bei der Bekehrung, jetzt gebe ich Jesus mein Leben. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Jetzt müsste endlich alles gut werden. Und es wird vielleicht noch schwieriger. Die Geschichte und Kapitel 8 und 9, die wir uns heute anschauen wollen im Buch Esther, die werden uns eine Antwort darauf geben, warum es nicht immer einfacher wird. Und wir werden erst einmal schauen, Gott schafft die Wende. Da freuen wir uns in der Geschichte. Dann werden wir sehen, Bürgerkrieg im Land Persien ist vorprogrammiert. Und am Schluss diesen Punkt, wie kämpfen wir als Sieger? Gehen wir erst einmal rein in die Geschichte hier vorne. Kurz das Bild, wie Mardochai, der Jude, den Siegelring des Königs bekommt. Er hat jetzt alle Rechte. Kapitel 7 endet damit, dass der böse Judenhasser Haman, dass er an dem Holz aufgehängt wird. Also es war kein Galgen, ne? Manchmal wird es so gezeichnet, sondern es war eine Vorstufe der Kreuzigung, wo man aufgehängt wurde, bis der Tod eintrat. Haman wird hingerichtet an seinem eigenen Pfahl. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter im Buch Esther? Und wir lesen die Verse 1 bis 4 einmal im Kapitel 8. Noch am gleichen Tag schenkte König Ahasveros der Königin Esther das Haus des Judenfeindes Haman. Mardochai aber erhielt Zutritt zum König. Also ihr wisst noch, eigentlich durfte keiner zum König kommen. Immer nur die Sache mit dem Zepter, ne? Ob er einen begnadigt. Mardochai hat jetzt freien Zutritt. Er darf einfach so zum König. Denn Esther hatte dem König mitgeteilt, wie er mit ihr verwandt war. Quizfrage zwischendrin, damit ihr nicht einschlaft. Ne? Wir sind noch am Anfang. Wie war Esther Mardochai verwandt? Onkel ist falsch. Cousin und Cousine, richtig. Mardochai ist der Cousin von Esther, gleichzeitig aber auch ihr Ziehvater. Also er hatte Verantwortung für sie übernommen. Der König zog den Siegelring, den er Haman wieder abgenommen hatte, vom Finger und gab ihn Mardochai. Und Esther setzte Mardochai zum Verwalter über Hamans Besitz ein. Doch dann musste Esther noch einmal sich an den König wenden. Sie fiel ihm zu Füßen, weinte und flehte ihn an, die Ausführung des Verbrechens zu verhüten, das Haman aus Agag gegen die Juden geplant hatte. Der König streckte ihr das goldene Zepter entgegen. Da erhob sich Esther trat vor ihn hin und sprach. Erstaunlich ist hier an der Stelle, dass Esther schon wieder das goldene Zepter braucht. Da hat sie es doch schon einmal gehabt, vorhin, Kapitel 4, wo sie um Erlösung und Befreiung für ihr Volk gebeten hat. Sie ist verschont geworden, sie hat Gnade gefunden vor dem König, obwohl sie ihr Leben da riskiert hat, und jetzt braucht sie es wieder. Der König zeigt ihr wieder seine Gnade. Schon Gnade ist etwas, und wenn wir es jetzt im Bild sehen für uns als Christen, das brauchen wir nicht nur bei der Bekehrung, wenn Jesus die Sünde von uns nahm und sie bezahlt hat, sondern wir brauchen es unser ganzes Leben durch. Auch heute, wenn du als Christ lebst, wenn du als Christ kämpfst, gegen Begierden, gegen Versuchungen, gegen Nöte und gegen Ängste, brauchen wir die Gnade. Von A bis Z, von Anfang bis zum Ende unseres Lebens. Haman, diese böse alte Schlange, sie ist tot, aber das Gift, das er verbreitet hat im ganzen Land, das wirkt immer noch. Und so hat auch Jesus den Teufel besiegt, am Kreuz hat der Schlange den Kopf zertreten, aber das Gift, die Begierden sind ja seit Adam und Eva in jedem Herzen und werden weiter vererbt an die nächste Generation. Das ist immer noch aktiv bei uns. Von Natur aus, da ist jeder, du und auch ich, sind wir bereit, das zu tun, was Gott nicht gefällt. Das ist unsere Art, unsere menschliche Natur. Begehrliche Blicke, schmutzige Gedanken, beleidigende Worte, böse Taten. Zu allem sind wir fähig. Kennst du das von dir oder nur von deinem Nächsten? Da sind wir gleich, gell? Wir werden von der Gnade abhängig bleiben. Und wir lesen mal weiter, hier die Verse 5 bis 8. Was passiert weiter? Wie hilft Gott auch in dieser Situation? Also Esther spricht zum König. Wenn es dem König recht ist, wenn ich seine Gunst gefunden habe, wenn die Sache dem König angemessen erscheint und ich in seinen Augen Gefallen gefunden habe, dann möge er den Erlass widerrufen, den Haman ben Hammadatha aus Agag aufgesetzt hat, um die Juden in allen Provinzen des Reiches auszurotten. Denn ich kann es nicht mit ansehen, wie mein eigenes Volk ins Unglück gestürzt und vernichtet wird. Da sagte König Ahasveros oder Xerxes zur Königin Esther und dem Juden Mardochai: Ich habe ja den ganzen Besitz Hamans Esther übergeben und ihn selbst am Pfahl aufhängen lassen, weil er die Juden vernichten wollte. Aber ein Erlass, der im Namen des Königs verfasst und mit seinem Siegel bestätigt ist, kann nicht widerrufen werden. Ihr könnt jedoch im Namen des Königs eine weitere Verfügung erlassen, wie ihr es für richtig haltet, und sie mit meinem Siegel bestätigen. Es ist selbst dem König nicht möglich, das alte Gesetz von Haman, so böse wie es ist, aufzuheben. Ging nicht. Damals ein Gesetz der Meder und Perser konnte nicht widerrufen werden. Bibelkenner wissen vielleicht die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Da war das ganz genauso. Das Gesetz konnte nicht widerrufen werden. Und Esther, nun, die Hoffnung, die sie bekommt vom König, die ist: Schreibt ein neues Gesetz. Ein Gesetz, das Hoffnung, Kampfgeist weckt. Und sie schreiben eines, sie und Mardochai. Die nächsten Verse geht es dann darum, die lese ich nicht alle vor. Sie setzen sich hin und schreiben, dass an dem gleichen Tag, 13. März, also in unseren Monaten ausgedrückt, dass an diesem Tag die Juden sich wehren dürfen gegen alle Angreifer. Und der König setzt sogar nachher noch einen drauf und sagt: Und sie dürfen sich auch allen Besitz ihrer Feinde nehmen, was die Juden nachher ganz bewusst nicht machen. Sie rühren nichts an von ihren Feinden. Im Vers 13, könnt ihr bei euch ein bisschen weiter reinschauen, da heißt es dann, dass die Juden sich vorbereitet haben. Das Gesetz geht raus Und wisst ihr was? Zeitlich ist es ja gar nicht so einfach hier in diesem Buch. Wir haben noch, oder dieses Volk hat knapp 9 Monate Zeit, sich auf diesen Tag vorzubereiten. Also Monat 1, wo das Gesetz erlassen wurde. Monat 3, hier, wo Gott die Dinge sortiert hat und geordnet hat, Haman mit seinen bösen Absichten kommt ans Licht. Und es bleiben bis zum Monat 12, also in ihrer Zeitrechnung, bleiben eben noch 9 Monate Zeit. Also die Juden haben die Möglichkeit, sich auf diesen Kampf vorzubereiten. Und das sollen sie auch machen. Und das tun sie auch, denn jeder, der weiß, dass es um Kampf geht, wird sich vorbereiten. Egal, ob er Sportler ist oder irgendwie Waffenlieferant. Und vielleicht hier kurz der Einschub. Merkt ihr das, wie sich unser Land auf den Krieg vorbereitet? Ja. 3 Tage nach dem Krieg von Russland und der Ukraine. In der Ukraine war schon lange Krieg vorher, darf man nicht vergessen. Aber kaum, dass das bei uns in die Medien kommt, gibt es 100 Millionen Sondervermögen. Richtig. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel 100 Milliarden ist? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe mir die Nullen aufgeschrieben tatsächlich. Gedacht, das sind ja nochmal so viele Nullen. Unglaublich. Und dann geht es weiter. Habt ihr bisher, ich habe das nicht gesehen, aber seitdem gibt es einfach in den ganz normalen Nachrichten Videos von Panzer- und Luftkämpfen, wo dann steht, oh, schon wieder wurden hier irgendwelche Panzer da und da abgeschossen, da und da eine Falle gestellt, super, yeah, wieder ein. Die Wehrpflicht kommt wieder. Jetzt erstmal nur provisorisch. Komischerweise gilt nicht für queere Menschen die Regel. Also du kannst nachher nicht sagen, wenn die richtig kommt, ja, ich bin doch eine Frau. Wenn du ein genetischer Mann bist, wirst du eingezogen werden. So sind die Gesetze heute schon, dass sich nachher am Ende keiner drücken kann. Es ist schon markiert worden, wer der Feind ist. In den Nachrichten heißt es, 2029 könnte Putin in der Lage sein, ein NATO-Land anzugreifen. Also Druck auf den Kessel. Leute, wir müssen kriegstüchtig werden. So kommt es in den Nachrichten. Und jetzt, was machen wir damit? Also jetzt mal kurz so ein politischer Einschub. Was sagt Jesus im Blick auf die Kriege, die kommen werden? Wie sollen wir uns vorbereiten? Was sollen wir machen? Ja, und er sagt uns jedem, fürchte dich nicht. Das soll uns keine Angst machen. Wer weiß, wer das alles von uns noch erleben wird, die Jüngeren ganz bestimmt, was sich da zusammenbraut. Die beste Vorbereitung sind nicht Konservendosen im Keller. Oder Kampftraining, wir gehen in Schützenverein oder sonst irgendwas. Die Juden mussten sich vorbereiten und auch wir dürfen uns vorbereiten. Aber die beste Vorbereitung ist ein Leben klar ausgerichtet auf den Herrn. Wir haben die Wahrheiten vorhin gesungen, dass uns nichts trennen kann. Wir brauchen und wir sollen uns nicht fürchten, sondern ganz bewusst Christus ins Zentrum stellen. Denn das ist ein Fundament, das weder Krieg noch Not oder irgendetwas erschüttern kann. Zurück zur Geschichte hier bei den Juden. Vers 17, wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr ein bisschen mit reingucken. Oder ich glaube, ich habe den sogar hier, schaut mal. Da heißt es dann von Mardochai, er kommt zu großen Ehren. Wir werden gleich noch gucken und zum Esther Abschluss uns dann mit ihm auch noch mehr beschäftigen. Da heißt es, auch in allen Provinzen, in jeder Stadt, überall, wo der Erlass des Königs und sein Gesetz bekannt gemacht wurde, herrschte Freude und Jubel bei den Juden. Sie feierten mit Festen, Festtag und Festmahl und viele Nichtjuden aus den Völkern des Reiches bekannten sich zum Judentum, weil Furcht vor den Juden über sie gekommen war. Mardochai ist auf einmal der höchste Beamte im Land nach dem König. Und die Leute, die merken, der meint es gut mit dem Volk. Der regiert nicht für eigene Ziele, nicht für Ideologien, sondern er meint es gut. Und die Juden freuen sich und sie feiern. Und so ein Glaube ist ansteckend. Auch andere sehen das und sagen, wow, Die müssen einen Gott haben, der echt ist. Einen Gott, der lebt. Weil denen war die Schlinge schon hier am Hals. Und die wieder aufziehen und ihnen die Möglichkeit geben, sich zu wehren, das hat doch keiner in diesem ganzen Reich geglaubt, dass das geht. Gott kann. Es gibt nichts, was er nicht fertig bringt. Und da, wo wir im Vertrauen auf Jesus leben, da wird auch unser Glaube ansteckend. Er macht Jesus groß, gibt ihm die Ehre. Und so wollen und sollen wir auch leben. Gott schenkt die Wende in unserem Leben. Er gibt uns die Möglichkeit, mit Freude Christsein zu leben, unabhängig von unseren Umständen. Und wenn er regieren darf, schaut mal, wie schön das ist. Also mir gefällt dieser Vers in Römer 14, wo es dann heißt, denn im Reich Gottes, da geht es nicht um Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Gestern war unsere Antje beim Voltigierturnier, Kreismeisterschaften in Kremperheide. Also über das kleine Dörfchen mal zu einem wichtigen Ort. Und meine Frau, die hat lange geholfen dort, also mit Essen ausschenken und was da alles war, und hat die Pferde beobachtet. Also Voltigieren ist Turnen auf dem Pferderücken, während das so galoppiert. Ne? Und da sind hinten, also meistens Mädchen, die dann Turnübungen machen. Also unglaublich, würde ich also immer runterfallen, ne? Was sie da können. Und dann hat sie sich die Pferde angeguckt und sagte, eins war dabei, das war echt das Schönste. Gut ausgesehen haben die so mit allen. Aber sagte, du hast es gesehen, wie manche Pferde gehorcht haben, weil sie es mussten. Und da gibt es ja auch Tricks. Da wird extra der Kopf wird runtergebunden, ne, mit einem Strick, dass sie ihn nicht hochheben können. Er wird runtergebunden, es geht maximal bis hier. No, und dann laufen die irre Runden und die Mädels turnen auf dem Rücken. Muss ja auch sicher sein. Sagt denn eins lief dabei, das hatte keinen Strick. Und das hat eine richtig gute Figur gemacht. Weißt du warum? Man hatte den Eindruck, das wollte gehorchen. Das war das Schönste. Freude im Heiligen Geist. Das ist ansteckendes Christsein. Wenn ich nicht das tue, was ich tun muss, schon wieder habe ich ein Gebot Gottes gelesen, du meine Güte, irgendwie werde ich es wohl tun. Oh, der Herr helfe mir. Mann, ja, damit steckst du keinen an. Aber, vielleicht kannst du dir so ein Pferd vorstellen, ne? Das läuft und weiß, das, was ich hier mache, das mache ich nicht für mich, sondern die, die da hinten drauf sind, für die ist es wichtig. Die sollen groß rauskommen. Und so dürfen wir uns von Gottes Geist lenken, führen, füllen lassen und sagen, Herr, ich will dir gehorsam sein. Und das wird ansteckend und wirklich glücklich sein um dich herum und wird eine Freude verbreiten, die nicht aus dir kommt, sondern aus dem Geist Gottes. Und trotzdem ist es manchmal nicht angenehm, sich vom Geist Gottes treiben und führen zu lassen. Denn es ist ganz normal, dass in dir, wenn du ein Kind Gottes bist, ein Bürgerkrieg herrscht. Den wollen wir uns jetzt einmal von der rechtlichen Seite angucken, was hier im Land war, im Land Esther, und was das eigentlich für uns auch zu bedeuten hat. Hier im Königreich von Ahasveros, da steht der Bürgerkrieg fest und auch der Tag, an dem er stattfinden wird. Aufgeschrieben, 13. März. Da geht's rund im Land. Und beide Parteien, die Feinde der Juden und die Juden selber, haben das Recht auf ihrer Seite. Jeder hat ein Gesetz, ein königliches, das erlassen wurde, um seinen Kampf zu legitimieren. Jeder kann los. Und schaut mal, das ist die Situation, die du und die ich in unserem Herzen haben. Denn Paulus erklärt es im Römerbrief wunderbar und macht deutlich, du hast zwei Gesetze in dir. Das Gesetz der Sünde zum Tod und das Gesetz des Geistes zum Leben. Vorher, bevor sich ein Mensch bekehrt, hat er nur das eine. Nur das Gesetz der Sünde zum Tod. Und mehr oder weniger herrscht dann Frieden. Denn ich muss immer nur in die eine Richtung. Ich kann das tun, was ich will. Wunderbar. Ob das mir zum Schaden ist oder nicht, juckt mich vielleicht mehr oder weniger. Der einzige Unterschied besteht vielleicht darin, gut, dass du vielleicht besser erzogen bist als andere. Die Sünde ein bisschen gezähmt. Vielleicht hast du einen guten Chef, der was aus dir gemacht hat. Aber du hast nur dieses eine Gesetz, ohne Christus. Und schön wäre es ja jetzt, wenn wir uns bekehren und Christen werden und es gäbe so einen Wumsentausch. Das Gesetz der Sünde ist weg und nur der Geist Gottes regiert in unserem Leben. Und wir könnten gar nicht mehr sündigen. Das wäre herrlich. Würdest du dir das wünschen?
Ja.
Ja, ja. Ich mir auch. Dieser Tag wird kommen, wenn der Geist den Körper verlässt. Aber solange wir hier in unserem Körper drin stecken, da können durch unsere Einfallstore die Augen, die Ohren, den Mund, alles Mögliche, werden wir noch gereizt und versucht zur Sünde hin. Paulus, er erklärt es neutestamentlich für uns in Römer 7. Ich lese mal diese Verse, die teilweise so ernüchternd klingen. Paulus schreibt hier, ich liebe Gottes Gesetz von ganzem Herzen. Amen. Kann man doch sagen. Doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Oh, kennst du das Gefühl? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Fest steht, meiner Vernunft nach möchte ich dem Gesetz Gottes gehorchen. Aber meiner menschlichen Natur nach bin ich ein Sklave der Sünde. Kann man als Christ das Gefühl haben, verrückt zu werden? Ja. Und es liegt daran, dass wir in diesem Bürgerkrieg stecken. Dass beide das Gesetz auf ihrer Seite haben, in uns drin. Dass wir nicht nur in eine Richtung laufen können, sondern dass beides in uns kämpft. Hier in der Geschichte von Esther, da war das auf einen Tag reduziert. Wenn ihr die Kapitel mal durchlest, dann seht ihr, in der Stadt Susa haben sie das nochmal verdoppelt, auf den zweiten Tag auch noch, damit dann auch wirklich Schluss gemacht wird mit den Feinden. Und so stehen wir und haben zu kämpfen. Und zwar kämpfen wir zwischen dieser Frage, wem diene ich? Welchem Gesetz gebe ich die Oberhand? Wer soll entscheiden dürfen? Dann sage ich, ich habe mich doch Jesus hingegeben. Sagt Jesus, nimm mein Leben, es soll ganz dir gehören. Ich glaube, dass ich mit dir am Kreuz gestorben bin. Watchman Nee hat jahrelang als gläubiger Prediger viele Menschen zu Jesus geführt, an dieser Stelle wirklich gelitten. Und er hat darum gebetet, sagte Jesus, öffne mir doch die Augen. Ich verstehe das nicht. Ich werde verrückt an diesen Versen. Und er schreibt und sagt dann, eines Tages sitzt er wieder da und liest das hier, denn ich bin mit Christus gestorben. Und dann schlägt ihm das ein und er rennt aus seinem Zimmer oben runter zu seinen Freunden und Brüdern und sagt, Leute, ich bin tot. Irgendwie ist es da tiefer gerutscht und sagte, ja, ich bin mit Christus gestorben. Es geht nicht mehr um mich. So wie dieses Pferd in der Arena. Das läuft nicht für sich. Die für sich laufen, die brauchen einen Strick am Hals, um gebändigt zu werden. Aber da, wo ich begreife, mein Leben soll sich nicht um mich drehen, es geht doch um Christus. Da dürfen wir sicher sein. Auf ihn vertrauen, sagen Jesus, das, was du getan hast, das zählt. Und das Entscheidende ist ja auch, wenn wir in Christus sind, da brauchen wir nicht um Erlösung zu kämpfen. Sondern wir sind in ihm so sicher wie Noah in der Arche. In ihm geborgen. gerettet. Deswegen heißt es auch weiter in den Versen, also Römer 7 hört ja auf und dann geht es in Kapitel 8 weiter. Das ist ja menschlich gemacht hier, diese Kapiteleinteilung. Und dann heißt es, es gibt jetzt also kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Christus Jesus verbunden sind. Wisst ihr, dieser Vers, der kommt direkt nach diesem ganzen Zweifel, nach dieser Not, nach diesem ich elender Mensch. Diese Zusage in Christus gibt es kein Verdammungsurteil mehr. Denn das Gesetz des Geistes, das dich mit Christus Jesus zum Leben führt, hat dich von dem Gesetz befreit, das zur Sünde und den Tod bringt. Vom ewigen Tod, da hat Christus dich befreit und für sein ewiges Leben hat er dich berufen. Das ist das, was Gott möchte. Aber bis zu diesem Tag, wo die beiden getrennt werden, Leib und Seele, haben wir noch zu kämpfen. Aber wir wissen, auf wessen Seite wir stehen, nämlich auf der des Siegers. Kämpfe als Sieger. Ich weiß nicht, ein paar sind heute vielleicht nicht da, weil sie krank sind. Was ist meistens das Problem an der Krankheit? Das Immunsystem hat es nicht geschafft. Ne? Das wehrt sich. Und es kommt aber nicht immer durch. Und schaut mal, das ist ein gutes Bild auch für unser geistliches Leben. Jeder von euch, die hier sitzen, hat schlechte und böse Bakterien, Keime, Pilze, was weiß ich, was alles in sich und an sich. Warum bist du nicht krank? Dein Immunsystem funktioniert. Es kann sich wehren. Da, wo es ausgeschaltet wird, zum Beispiel durch die Chemo, was müssen solche Leute machen? Ja, die müssen aufpassen, die können nicht irgendwo in Gemeinschaft gehen, denn jeder Keim, jeder Schnupfenvirus könnte sie töten. Wäre gefährlich für sie. Aber da, wo das Immunsystem funktioniert, da wird gekämpft. Und so ist er in uns drin, mit diesen ganzen Bakterien, ist auch immer ein Kampf. Und das ist das, was wir auch in unserem geistlichen Leben erleben, dass das Esther hier erlebt. Und wir schauen einmal und nehmen dieses Bild mit und lesen hier in Kapitel 9 weiter. Kapitel 8, da wurden ja die Karten neu gemischt, die beiden Gesetze werden aufgestellt und jetzt geht es darum, wie wird das umgesetzt? Wie können wir und wie kannst du diesen geistlichen Kampf kämpfen? Ich lese mal die ersten 5 Verse vor. Es kam der 13. März, der Tag, an dem der Erlass des Königs ausgeführt werden sollte, an dem die Feinde der Juden hofften, über sie zu triumphieren, an dem es nun aber umgekehrt geschah, dass die Juden ihre Hasser überwältigten. An diesem Tag taten sich die Juden in allen Städten des Reiches zusammen. Warum feiert nicht jeder alleine Gottesdienst bei euch zu Hause? Gemeinschaft ist wichtig. Lest ihr das hier? Und gingen gegen die vor, die ihnen schaden wollten. Niemand konnte ihnen standhalten, denn die Furcht vor ihnen hatte alle Völker gepackt. Und wer gerade das Alte Testament kennt mit den ganzen Geschichten, der weiß, woher solche Furcht kommt. Wer ganze riesige Heerscharen an übermächtigen Feinden so mit Angst durchsetzt hat, dass sie alles haben stehen und liegen lassen und abgehauen sind. Gott kann deinen Feinden so eine Angst machen, dass du dich wundern wirst. Und dann geht es weiter. Aus Angst vor Mardochai unterstützten auch die Fürsten in den Provinzen, die Satrapen, die Statthalter und alle Beamten des Königs, die Juden. Denn Mardochai war hoch angesehen am Königshof. Sein Ruf hatte sich in allen Provinzen verbreitet und seine Macht nahm immer noch zu. Und so schlugen die Juden alle ihre Feinde. Sie machten sie mit dem Schwert nieder, töteten und vernichteten sie. Sie konnten mit ihren Hassern verfahren, wie sie wollten. Siegen kommt nicht vom Liegen. Das Gesetz war da. Und das Gesetz war auf der Seite der Juden und trotzdem konnten sie nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, wunderbar, wir sind gerettet. Sondern im geistlichen Kampf, da gilt es auch du oder ich. Wenn du deine Begierden und deine Lüste und deine heimlichen und unheimlichen Wünsche, wenn du sie nicht tötest, nach Kolosser 3, dann werden sie dich bezwingen. Nicht, dass du aus Christus rausrutschen würdest, aber du wirst ein Leben führen, das weit weg ist von der Schönheit von diesem Voltigierpferd. Gezwungen, verkrampft, verbissen, wie auch immer. Und jetzt die große Frage, wie kannst du siegreich kämpfen? Was heißt das? Drei Punkte will ich kurz mitgeben zum Schluss. Und das eine ist, dass wir den Fokus auf den Sieger richten müssen. Das ist das Entscheidende. Den Fokus auf den Sieger, hier im Hebräer 12, da geht es im Rückblick auf all die Glaubenshelden. Du kannst es dir so auch nochmal durchlesen. Ich nehme nur mal die Mitte raus. Dies tun wir, also im Wettlauf kämpfen. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und auf ihn richten und die Augen auf ihn werfen, das kann ich nicht am Sonntag machen und glauben, dass es mir die ganze Woche überhält. Das funktioniert nicht. So wie im Sprint, wenn ich in dem Wettlauf bin und ich habe einen vor mir, der schneller ist als ich, der wird mich ziehen. Der nimmt mich mit. Und Jesus ist ja einmal schon die Rennbahn gelaufen, von Geburt bis zum Tod und wieder auferstanden. Dann fängt er wieder von vorne an und sagt, oh, jetzt renne ich mit dir. Ich bin einmal durch. Ich drehe meine Ehrenrunde, aber mit dir. Und er will dich ziehen und sagt, schau auf mich. Nicht auf die Sorgen, nicht auf die Nöte, nicht auf all das, was du gerne unbedingt haben willst und denkst, oh, wenn ich das hätte, dann wäre ich wirklich glücklich, endlich gesund oder sonst irgendwas. Sagt, nein, wir wollen auf Jesus schauen, uns von ihm mitziehen lassen. Und das Zweite, natürlich, wenn ich gut kämpfen will, dann muss ich auf Dinge verzichten und Gutes dafür tun. Verzicht auf das, was dir schadet, was dein Immunsystem schwächt, um dieses Bild zu nehmen. Das, was den Geist Gottes zu schaffen macht, was ihn auf die Seite schiebt. Er ist sensibel und drängt sich nicht auf. Was kann das sein? Ich habe einfach mal ein paar Dinge aufgeschrieben, wo ich dachte, vielleicht passt das, trifft das für dich zu. Gottlose Musik und Videos, Selbstmitleid, schlechte Essgewohnheiten, zu viel Bildschirmzeit, vielleicht auch für nützliche Sachen. Ne? Ich kann auch mit lauter guten Sachen, wo ich denke, oh, das ist wichtig und hilfreiche Infos, zu viel davon, es schadet. Unversöhnte Beziehungen oder Jammern. Wer denkt, dass Jammern nicht schlimm ist? Ist das, du hast meine Predigt dazu gemacht, ne? Über Murren. Schau euch das Volk Israel an. Gott verurteilt Jammern aufs Schärfste. Also das sind alles Dinge, wo ich sage, die müssen raus aus meinem Leben, um mein geistliches Immunsystem zu stärken. Dann kann ich kämpfen. Und was soll ich dafür pflegen? Was muss rein? Naja, wenn man das einfach mal umdrehen will, geistlich aufbauende Musik. Und statt Selbstmitleid ein Dankbarkeitstagebuch führen. Regelmäßig und gesund essen. Oder bei Insta Take a Break, so, ne, kann man einrichten, dann macht das Handy von alleine aus. Oder andere Apps haben auch irgendwelche Funktionen drin, die das kontrollieren. Wo ich vorher eingebe und sage, ich möchte jetzt nur eine halbe Stunde YouTube machen und danach geht das aus. Zack. Denn habt ihr das auch schon mal erlebt, ihr, die auch so ein Ding habt, wenn du da mal am Wischen bist, du merkst gar nicht, wie die Zeit verplempert. Auf einmal ist die weg. Du denkst, sag mal, ich wollte noch das und das und das machen. Geht alles nicht mehr, du musst schlafen gehen. Ist vielleicht auch das Beste dann. Aber so können wir gucken, Grenzen setzen. Versöhnung suchen, statt unversöhnt zu leben. Wenn es jemanden gibt, wo du weißt, da ist was dazwischen. Heute ist Sonntag. Was hast du heute Abend noch vor? Nimm das Telefon oder fahr hin. Und da, wo du was klären kannst, erklär die Dinge und statt zu jammern, da wollen wir Loblieder singen. Das kann uns helfen, um den Geist Gottes in unserem Leben zu stärken. Dass das Immunsystem geweckt wird und unentbehrlich, wenn du das so leben willst, auf Jesus schauen, das Schlechte aus dem Leben rausschmeißen und Gutes reinnehmen, dann hilft uns dabei nur, weil das auch echt anstrengend ist, der Blick aufs Kreuz und auf die Gnade. Deswegen ist es so gut, dass Esther zum zweiten Mal auch hier wieder zum König kommt. Wenn wir das erste Mal Gnade bekommen haben, wir brauchen es immer noch in unserem Leben. Und Jesus ist immer da und bereit, uns sein Zepter hinzustrecken. Und wenn wir auf das Kreuz gucken und schauen und sagen, Jesus, du hast bezahlt, du bist gestorben für mich. Und vielleicht siehst du im inneren Auge, so aus dem weiten Winkel, Golgatha mit den drei Kreuzen. Und wenn du näher ranzoomst an dieses Bild, siehst du unten die Soldaten stehen. Und wenn du ganz nah rangehst, dann siehst du das Gesicht von dem einen, der den Hammer hält. Ray Balls hat ein Lied geschrieben, wie er genau auf diese Szene zugeht und auf einmal merkt, der mit dem Hammer, das bin ich. Denn da, wo wir nicht kämpfen, da, wo wir der Versuchung nachgeben, da muss dir und mir klar sein, es ist unsere Sünde, die ihn ans Kreuz bringt. Ans Kreuz gebracht hat und für die bezahlt wurde. Es ist nichts Kleines, wo ich sagen kann, ach ja, das ist eben passiert. Sondern wir dürfen uns bewusst machen, wie schwer, wie tragisch und wie teuer Sünde ist. Und uns aber auch bewusst machen, wie groß die Gnade Gottes ist. Alles vergeben, alles bezahlt. Und Jesus, er steht da und sagt, für dich und für mich, es ist vollbracht. Das dürfen wir annehmen. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist das, was Paulus hier im Kapitel 15 vom Korinther, wo auch manche Schwierigkeiten sieht, den Tod vor Augen hat, wo er sagt, das ist der Dank. Da dürfen wir uns drauf stellen, uns darauf freuen, dass das Wahrheit ist. Deswegen, du musst nicht so leben, damit es am Ende des Tages heißt, ich hab's vollbracht. Aber wir dürfen auf den schauen, der genau das gesagt hat. Und im Blick auf ihn lohnt es sich zu kämpfen, sich auf den Heiligen Geist auszurichten, das eigene Immunsystem sauber zu halten, Jesus zu vertrauen und die Menschen, die hier mit dir in eine Gemeinde gehen, sie zu ermutigen, sagen, komm, lass uns zusammen beten. Wir wollen gemeinsam vorwärts gehen. Im Buch Esther, wenn wir diese Kapitel abschließen, wer ist für den Sieg verantwortlich? Meinst du der König oder Esther oder die Juden? Was denkst du? Gott ist für den Sieg verantwortlich. Richtig. Ganz am Anfang habe ich gesagt, Esther, Gott undercover. Wir sehen ihn in diesem Buch ja nicht. Er taucht sichtbar, hörbar gar nicht auf. Wenn wir eine Figur, eine Person rausnehmen wollen, und das will ich nächstes Mal zum Schluss noch machen von der Reihe, die uns Gott am deutlichsten zeigt, dann ist das Mardochai oder Mordechai, je nach Übersetzung, wie er dann auch geschrieben wird. Er ist derjenige, der durchgängig den Plan hat, durch den Gott eingreifen kann und der uns wundervoll zeigt, wie Gott auch unsichtbar Dinge zum Besten lenkt. Und diese Person noch einmal und auch das Purimfest, das schauen wir uns nächsten Sonntag als Abschluss an von der Esther-Reihe. Für heute wollen wir festhalten, freu dich, Gott hat eine Wende geschaffen in deinem Leben. Wundere dich nicht, wenn du trotzdem noch zu kämpfen hast, denn das ist normal. So geht's allen Christen, hoffentlich. Denn wenn du zwei Gesetze in dir hast, dann wird das kämpfen. Und es ist ein Krieg, der sich lohnt. Dein Glück ist, du musst nicht für den Sieg kämpfen, sondern du darfst vom Sieg aus kämpfen, den unser Herr schon erkämpft hat. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Unser Auftrag ist es, diesen Kampf anzunehmen, auf ihn zu schauen und ihm zu folgen. Amen.